Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht's mal wieder ums große Geld. Wir sprechen über einen neuen Fonds, beziehungsweise wir sprechen über die sechste Generation eines Fonds. Wir sprechen nämlich über Seedcamp. Ein, man kann glaube ich sagen, altehrwürdiger Fonds aus London. Den gibt's inzwischen seit 16 Jahren und er hat gerade seinen sechsten Fonds aufgelegt in Höhe von 166 Millionen Euro. Ist wirklich stattlich. Das Ganze hat ursprünglich mal als Accelerator begonnen und ist dann irgendwann aber in einen Fonds aufgegangen. Warum es dazu kam und vor allem, warum der ganze Fonds auch relativ erfolgreich ist und jetzt zum Beispiel auch oversubscribed war, also dementsprechend alle Zeichen auf grün stehen, das erklärt uns jetzt Kate McGinn von Seedcamp.
Startup Insider Daily Interview.
Also ich freue mich sehr, Kate McGinn ist hier von Seedcamp. Hallo Kate.
Hallo, freut mich.
Ja, finde ich super, dass wir sprechen, Kate. Und du hast mich vorher, ich sage mal in Anführungszeichen, vorgewarnt. Du bist nicht Muttersprachlerin, aber ich finde, du sprichst fantastisches Deutsch. Deswegen freue ich mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Ihr sitzt in London, ne?
Genau. Ja, also ich bin in Deutschland geboren, aber nur 12 Jahre lang habe ich dort gelebt. Dann nach Amerika gezogen. Aber nee, es freut mich echt, mit dir zu sprechen.
Ja, wir sprechen über euren neuen Fonds oder vor dem Hintergrund des neuen Fonds. Aber vielleicht bevor wir über den Fonds selbst sprechen, erzähl doch mal generell über Seedcamp. Euch gibt's ja schon sehr, sehr lange. Ihr seid so ein Urgestein schon fast, ne?
Genau. Ja, gerne. Also wir sind haben in 2007 eigentlich angefangen. Rashma Sohoni, unsere Gründerin, die ist von den Staaten, ist nach London gezogen und hat dort gesehen, dass ja in den Staaten gab es YC, es gab Techstars und sie wollte irgendwie sowas Ähnliches in Europa auch machen, um das Ökosystem dort aufzubauen. Also eigentlich haben wir in 2007 angefangen als Accelerator. Also wir hatten Cohorts, wir haben auch in verschiedenen Städten in Europa so Accelerator-Events gemacht und dann dort oder durch diese Events haben wir auch Investments gemacht. Und dann, also die ersten, ich würde sagen, 4 Jahre waren ein Accelerator. Und dann durch den 4 Jahren haben wir auch ein Investment in Wise gemacht, in TransferWise. Und natürlich, das war riesengroß für uns.
Aha, super.
Und dann in 2011 haben wir dann angefangen mit einem normalen Pre-Seed-Fund. Und ja, dieses Modell ist immer noch auch heutzutage dort.
Und das war jetzt natürlich vor deiner Zeit, was du gerade beschreibst. Aber inwieweit macht es heute rückblickend Sinn, diesen Accelerator nicht mehr so zu verfolgen, sondern stattdessen den Fund?
Ja, ist eine interessante Frage. Wir haben eigentlich eben heute Morgen darüber gesprochen als Team.
Okay,
ja, es ist echt interessant. Also in 2007 war das Ökosystem einfach überhaupt gar nicht dort in Europa. Natürlich gab es Startups, es gab auch Series A, Series B Funds, aber bei Pre-Seed Seed gab es überhaupt gar nicht. Nicht viel und es gab auch, also von Content gab es eigentlich gar nicht viel über wie man halt eine Startup anfängt, wo man Kapital kriegt, was das Angel Investment Ökosystem, also wie sich das anschaut. Und da haben wir halt recht viel gemacht, um das so aufzubauen. Aber 4 oder 5 Jahre später haben wir auch da gesehen, dass die besten Founders nicht einen Accelerator machen wollen. Und deswegen haben wir dann halt uns entschieden, einen traditionellen Pre-Seed-Fund zu machen. Ja, natürlich sind wir immer noch total aktiv mit unseren Portfolio-Companies und wir machen auch viel so Support. Wir machen auch viele Workshops und so Office-Hours und so Sachen. Aber ja, am Ende des Tages sind halt alle Founder ganz anders und deswegen macht es keinen Sinn für uns, jetzt so Cohorts zu machen, sodass jeder Founder dieses gleiche Erlebnis mit Seedcamp kriegt, sondern ja, wir machen das, wir basieren das sehr auf den Founder. Zum Beispiel, wenn wir mit einem 17-Jährigen arbeiten, natürlich sieht das Programm ganz anders aus, als wenn wir mit so Serial Entrepreneurs arbeiten und deswegen haben wir uns dann entschieden in 2011, dass es einfach Sinn macht, einen normalen traditionellen Fund anzufangen.
Klingt nach einer sehr individuellen Betreuung dann, ne? Wenn du sagst, ihr geht auf die Person so detailliert ein.
Genau. Also das ist echt unser Core-Fokus ist, und ich kann auch später darüber sprechen, aber unsere Strategie sieht ein bisschen anders aus. Also wir sind ein traditionelles Fund, aber wir machen ca. 30 bis 35 Investments pro Jahr. Und das ist echt von unserer History. Also in 2007, so haben wir halt angefangen. Wir machen immer noch so higher pace of investments. Und ja, also in einem Fund machen wir ca. 100 Investments. Das ist halt 30 bis 35 pro Jahr. Aber immer noch wollen wir sehr, sehr persönlich sein. Und ja, wir haben halt verschiedene Programme. Wir haben verschiedene Operators, die uns dadurch helfen. Wir haben auch so eine Expert-Kollektive, die wir mit dem sechsten Fund jetzt angefangen haben. Also wir versuchen immer sehr persönliches, so einen persönlichen Approach einfach zu machen.
30 bis 35 Investments pro Jahr klingt nach ungefähr 2,5 bis 3 im Monat. Wie wählt ihr die aus? Also was ist denn so der Filter für euch?
Ja, gute Frage. Also ja, und unser Pace ist einfach viel höher als andere Funds. Ich denke, bei Pre-Seed Seed macht das eigentlich sehr viel Sinn, weil wir einfach viel mehrere Shots on Goal haben, wenn man das so sagen kann. Mhm. Wie es bei uns aussieht, also ja, wir haben halt verschiedene so Sourcing-Initiativen. Natürlich kommt auch viel durch das Netzwerk. Wir haben Angel Investors, Super Angel Investors, mit denen wir ganz viel machen. Natürlich kommen auch viele Opportunities durch unsere Funder Portfolio Community. Und dann natürlich mit Inbound kriegen wir auch relativ viel. Wir haben eine Form auf unserer Website, dadurch kommen auch viele Companies. Und natürlich haben wir auch eine relativ große Outbound-Strategie. In den letzten paar Jahren ist das definitiv ein Fokus von uns, weil ja, also Pre-Seed ist einfach viel kompetitiver als vor ein paar Jahren. Mhm. Und ja, also deswegen alle von uns, also dieses Investment-Team, wir sind zu sechst. Ich würde sagen, alle sprechen circa mit 10, 15 Companies pro Woche. Und dann nach einem Call können wir uns dann recht entscheiden, ob das so zu IC geht. Und dann nach dem IC machen wir halt eine Investment Decision.
Das war aber jetzt eher der Deal Flow, den du beschrieben hast. Ne? Mir ging es eigentlich auch um die Kriterien, die ihr anlegt. Also was sind quasi eure Filter, wenn du gerade sagst IC. Also was kommt denn ins Investment Komitee?
Ja, gute Frage. Also wir sind natürlich Pre-Seed, wie gesagt. Da gibt es normalerweise kein Produkt. Und wirklich, es gibt halt die Founders. Das ist das Constant. Wir versuchen halt echt, die Founder gut zu verstehen, was sie machen wollen. Wir versuchen, den Founder-Market-Fit gut zu verstehen, weil das ist halt das Größte, wo wir dort investieren. Wir sind nicht thesis-orientiert. Also wir gucken uns natürlich auch Themen an. Es gibt ein paar Themen, wo wir uns jetzt definitiv sehr interessiert sind und dann wollen wir mehr da machen. Aber normalerweise sind wir halt ja total sektoragnostisch und wir gucken uns echt den Founder an. Das ist das Wichtigste.
Trotzdem sektoragnostisch, dann wahrscheinlich, also es gibt ja sehr, sehr viele Sektoren. Ne? Wahrscheinlich habt ihr ja trotzdem so ein paar Dinge, wo ihr sagt, da schlägt euer Herz eher dafür als bei anderen Themen, oder?
Definitiv, ja. Ich würde sagen, es ist interessant, weil wir 30 bis 35 Investments pro Jahr machen, reden wir auch mit viel mehr Founders. Und wir haben uns also in den letzten paar Jahren sehr gesehen, dass natürlich haben wir Themen, die uns halt individuell interessiert. Aber am Ende des Tages, wenn wir 3 oder 4 oder 5 Founders, wenn wir mit denen sprechen und dann irgendwie Patterns sehen, also zum Beispiel letztes Jahr haben wir mit einer Gruppe von Founders gesprochen, die haben alle im Modern Data Stack Space dort irgendwas gebaut. Da haben wir schon gesehen, okay, es gibt ein interessantes Thema dort. Mhm. Dort machen wir dann einen Deep Dive. Also die Founders führen uns zu interessanten Themen. Aha, okay. Und dort machen wir halt mehr Deep Dives, Research. Und dann dadurch, zum Beispiel mit dem Modern Data Stack Beispiel, haben wir auch ein Investment gemacht, weil wir halt einfach so viele in dem Rahmen gesprochen und getroffen haben. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das ist definitiv ein Thema, wo wir dabei sein wollen.
Und was würdest du sagen, euer nächstes Wise oder TransferWise, aus welchem Segment kommt das?
Gute Frage. Es ist ja natürlich einfach zu sein, einfach zu sagen, dass es im künstlichen Intelligenzbereich sein wird. Natürlich haben wir auch mehrere Investments dort schon gemacht, über den letzten 3, 4 Jahren sogar. So mit Synthesia zum Beispiel. Das ist eine super spannendes Startup in unserem Portfolio.
Audio, ne? Nee, oder Video ist das, ne?
AI Video Generator, genau. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, wo wir einfach, sehr, sehr, sehr spannendes Startup. Wir haben auch recht viel in dem Climate- und Sustainability-Bereich gemacht. Ich weiß nicht, ob dir Silvera bekannt ist. Das ist so ein Carbon Credit Ratings-Plattform, also so wie Moody's, aber für das Voluntary Carbon Market. AI, Klima natürlich ist auch ein richtig, richtig großes Thema für uns. Ich würde auch sagen Cybersecurity. In den letzten paar Jahren ist es total spannend geworden. Und wir gucken uns auch recht spannende Companies dort an in Europa, aber dann auch Israel, was wir uns auch angucken.
Jetzt hast du gerade gesagt, die frühen Runden sind kompetitiver geworden. Zeitgleich habt ihr jetzt einen sehr großen Fonds abgeschlossen, ne? 166 Millionen. Der ist, glaube ich, das Closing, ne? Also ihr seid damit durch. War das schwierig für euch, das Marktumfeld? Also wenn du sagst, kompetitiver, das ist ja schon mal schwierig. Dann hat man gesehen, dass sehr, sehr, sehr viele US-Funds zumindest in den letzten 2 Jahren in Europa aktiv waren. Hat sich, glaube ich, ein bisschen abgekühlt. Aber wie habt ihr das Marktumfeld wahrgenommen beim Fundraising für euch?
Ja, es ist interessant, weil also ja in 2007 waren wir das einzelne Pre-Seed-Fund, das in Europa aktiv war.
Wirklich,
also
ja?
es gab noch ein paar, aber wir waren wirklich so der erste Fund, der nur Pre-Seed machen wollte. Aha. Und deswegen haben wir uns halt viel mit Series A, Series B Funds gemacht. Die Series A Funds waren eigentlich auch LPs bei uns, so zum Beispiel Northzone, Balderton, die haben alle in uns investiert, in den ersten 3, 4 Funds. Jetzt sieht das natürlich ein bisschen anders aus, weil diese Funds natürlich auch Pre-Seed und Seed machen. Am Ende des Tages sind wir immer noch relativ collaborative. Also unsere so Investment Parameters sind, dass wir circa 6-8% Company Ownership nehmen. Das ist natürlich, da gibt es noch Raum für Angels, Microfunds und sogar noch einen anderen Fund, auch in eine Runde reinzukommen. Aber ja, definitiv ist es viel, viel kompetitiver geworden. Für den Fund 6, ja genau, also es ist 180 Millionen Dollar. Es ist circa 2-mal so groß wie das 5. Fund. Also es ist definitiv größer, spannender, können wir auch mehr machen. Ich würde sagen, wir hatten echt Glück. Also circa 80% von unseren LPs wollten weiter investieren. Wir waren auch so oversubscribed. Und wir haben total gute Partners in Europa und Amerika. Und natürlich auch Founders von unserem Portfolio, also so Daniel Dines vom UiPath, die Plio Founders, Hopin Founders, die TransferWise Founders, die haben alle in uns auch investiert. Und natürlich auch ein paar Portfolio Companies, die noch ein bisschen früher sind und kleiner sind. Wir hatten echt Glück in dem Sinne. Aber das ist halt, ja. Weil es unser 6. Fund ist, haben wir auch schon viel Guthaben in dem Ökosystem, denke ich.
Ja, ich wollte gerade fragen, was sind denn die Gründe aus deiner Sicht? Also jetzt, klar, euer 6. Fund und Guthaben ist schön gesagt, aber ihr müsst ja wahrscheinlich ein paar Dinge sehr gut gemacht haben oder richtig gemacht haben, wenn du sagst, ihr wart oversubscribed, oder?
Ja, also ich denke von dem IRR-Perspektive, ich denke, haben wir definitiv, unsere Performance war einfach relativ gut im Fund 3 und natürlich Fund 4 und Fund 5, das ist noch ein bisschen früher, aber also super promising. Ich würde echt sagen, dass unsere Strategie, so mehrere Investments zu machen, aber einen kleineren Ownership zu kriegen, passt total für Pre-Seed und Seed. Also wir haben mehrere, wie gesagt, Shots on Goal, wir können mehr machen. Und wenn wir ein paar richtig große Hits haben, von den 100 Companies, mit denen wir investieren und zusammenarbeiten, dann können wir auch ein gutes Ergebnis kriegen. Und deswegen, ja, für Pre-Seed und Seed, denke ich, diese Strategie passt einfach sehr. Und das haben wir halt in den letzten 10 Jahren gemacht. Und das wollen wir auch weitermachen. Also wir haben wir machen nicht Series A, Series B, wir sind immer noch super, super focused auf Pre-Seed Seed. Und ich denke, unsere LPs, die sehen das und wir haben halt jetzt schon so eine Traction und ja.
Ich finde das ganz spannend, weil es gibt ja verschiedenste Modelle im Seed- und Early-Stage-Bereich. Ne? Es gibt also, wir haben jetzt zum Beispiel hier, ich weiß nicht, sowas wie Cavalry Ventures oder sowas, die machen, glaube ich, 12 Deals im Jahr. Dann dann gibt es einen Hightech-Gründer vor, die machen, glaube ich, noch mehr Deals. Ja, ich versuche gerade für mich so ein bisschen zu eruieren, wo liegt denn da eigentlich die Wahrheit hinterher? Ne? Also warum macht der eine das so und der andere so? Weil eigentlich müsste man ja das perfekte Modell gefunden haben irgendwann, ne?
Gute Frage. Natürlich hängt es auch von den Partners ab und von dem Investment-Team. Also wir sind zu sechst und wir arbeiten super, also kollaborativ an dem idealen Strategie. Ich will auch sagen, also weil wir schon seit 16 Jahren unterwegs sind, haben wir auch viel getestet und wir testen auch immer noch viel über was besser ist, was wir noch anders machen können. Also dieses Entrepreneurial Thinking ist definitiv mit dem Team dabei. Diese Strategie funktioniert für uns, aber natürlich für andere Partner, für andere Fonds sieht das total anders aus. Also eine andere Sache, die man sagen muss, ist, weil wir halt so eine große Strategie haben oder eine Strategie, wo wir so viele Investments pro Jahr machen, sind wir auch alle total sektoragnostisch. Also es gibt nicht einen bei dem Team, der nur AI macht oder die nur Food Tech macht. Wir müssen alle sektoragnostisch sein. Und ja, da braucht man halt ein bisschen Buy-in von jedem, dass man wirklich Kompetenz in allen Sektoren hat. Und das ist halt auch total Investment-Teams spezifisch. Und vielleicht bei Cavalry sieht das halt total anders aus. Für uns klappt das einfach.
Cool. Und lass uns vielleicht nochmal kurz über eure Funktion, so diese Brücke Richtung USA oder also auch euren Blick auf die USA und Europa. Wie nehmt ihr denn diese beiden Märkte wahr? Also was sind so vielleicht aus eurer Sicht Stärken, die wir in Europa, ich weiß gar nicht, ob man UK jetzt und Europa, ob man das in einem Wort, in einem Satz sagen darf, aber die man jetzt quasi hierzulande und im Vergleich zu den USA, wo siehst du Vor- und Nachteile?
Ja, gute Frage. Ist interessant, also eine Partner, also die Reshma Sohoni, die unsere Gründerin, die ist eigentlich auch jetzt in der East Coast und die ist die Brücke zu den Staaten. Mhm. Und also wenn Companies von uns, wenn die nach Amerika gehen, wenn die dort also Go-to-Market machen, wenn die dort Customers kriegen, da hilft die Reshma einfach sehr. Natürlich, also der größte Vorteil ein großes Land ist. Also man muss nicht so mit Regulation und mit verschiedenen Kulturen Probleme haben, sondern es ist einfach ein großes Land, da kann man Go-to-Market einfach viel einfacher skalieren. Aber ich muss sagen, also natürlich in den Staaten gibt es halt auch also viel mehr Startups, es gibt viel mehr Competition und in Europa, es gibt gute Geos, wo man natürlich auch gute Startups finden kann. Gute Startups, die auch nicht überhyped sind oder nicht also eine Valuation haben, die einfach zu viel für uns würde oder zu viel für uns ist. Und für die Startups natürlich, Go-to-Market ist hier sehr spezifisch und es ist viel schwieriger für eine amerikanische Startup nach Europa zu gehen, denke ich. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit für den.
Stichwort Valuation und Europa. Siehst du hier innerhalb von Europa oder seht ihr hier ein Preisgefälle in irgendeine Richtung? Also ich weiß nicht, Nord-Süd oder West-Ost oder so?
Also ich würde immer noch sagen, es ist wahrscheinlich West-Ost. Also unsere drei aktivsten Geos, und es ist wahrscheinlich für viele andere Funds auch so, ist Frankreich, Deutschland, UK. Dort ist es natürlich, also es gibt viel mehr Kapital für die Startups und deswegen sind auch Valuations einfach höher. Ich bin halb Ungarin, habe immer noch einen CEE-Fokus, weil also das Teil von Europa einfach total gefällt. Und dort ist natürlich die Valuation Range ist natürlich ganz anders. Also ich würde sagen, da gibt es definitiv einen West-Ost-Unterschied. Aber es hat sich auch verändert. Also es gibt in Polen, es gibt in Ungarn natürlich auch Venture Capital Funds und dort ist halt, also Sachen werden aktiver und dadurch werden die auch Valuations auch höher.
Aber ich hatte mir tatsächlich neulich mal die Mühe gemacht, ich habe mal so die ganzen Länder in Europa mir angeschaut, wo die größten Finanzierungsrunden stattfinden. Wenn man dann so tatsächlich Ungarn oder Rumänien, Bulgarien oder so sich anguckt, das ist relativ traurig eigentlich. Ne? Es gibt also vergleichsweise wirklich sehr, sehr wenig Runden. Wahrscheinlich der gesamte Ostblock passt wahrscheinlich in Deutschland oder so rein, ne? Von den Runden, von der Menge der Runden.
Ja, also definitiv. Und natürlich, das ist auch eine Möglichkeit für uns. Wir haben ja in UiPath investiert, das ist rumänisch.
Da wart ihr dabei, ja?
Ja.
Ach, spannend. Ja, toll.
Ja, definitiv. Und das war auch einer von unseren frühesten Successes. Und durch UiPath gibt es auch ein richtig gutes Ökosystem von anderen Operators, die jetzt auch Startups gründen. Mhm. Und in die sind wir auch investiert. Also ich denke, wenn man so ein, zwei große Successes in der Geo hat, natürlich Ungarn, so Prezi, in Rumänien natürlich UiPath, dadurch wird das Ökosystem einfach besser. Es gibt viel mehr Operators, die ein gutes Erlebnis mit Startup-Scale-Ups haben und dann auch irgendwas anfangen können. Also wir sehen dieses Flywheel-Effekt relativ oft. Und ja, ich habe Hoffnung darin, dass Osteuropa auch irgendwie sowas mehr sieht.
Ich hatte auch gelesen, ich glaube, der Daniel Dienes heißt er, glaube ich, ne? Der Gründer von UiPath ist ja, glaube ich, bei euch auch Limited Partner, ne?
Genau, ja, also der ist eigentlich total aktiv bei uns. Der hat ja auch eine Fund gegründet, Crew Capital, mit denen sind wir eigentlich auch relativ nah, aber er ist auch eine LP von uns, investiert auch relativ oft als Angel in Portfolio-Companies. Ja, er ist total dabei.
Na, ich wollte auf eure Rolle nochmal bezüglich so Alumni-Netzwerk raus. Also wahrscheinlich ist das ja, dann höre ich so raus, auch Teil eurer Strategie, ne? Dass ihr wahrscheinlich ein gutes Alumni-Netzwerk habt, um dann zum Beispiel jetzt im Fall von Rumänien oder sowas dann auch vor Ort quasi in die nächsten Runden, die nächsten Startups investieren zu können.
Ja, total. Also eine von unseren so Fund Goals ist, Community-led zu sein. Von dem Ökosystem, von dem Netzwerk kommt eigentlich echt alles. Wir kriegen natürlich viele so Startup-Tipps, also Investment-Opportunities von dem Ökosystem. Wie gesagt, wir haben auch dieses Expert-Kollektive, die hat unser Portfolio-Companies beraten. Das kommt auch oft von der Founder-Community. Wir kriegen das meiste von dem Ökosystem, das wir dann dort durch Seedcamp, das heißt Seedcamp Nation, so nennen wir das. Wir kriegen sehr, sehr viel durch diese Community. Nach 16 Jahren von dieser Aufbauung, wir kriegen echt viel, viel, viel von denen. Aber man muss auch sagen, es gibt ein englisches Saying, we can't rest on our laurels. Und ich denke, wir arbeiten echt oft daran, auch unser Netzwerk zu erweitern, andere Möglichkeiten zu sehen und nicht nur mit dem existing Netzwerk froh zu sein, sondern echt weiter andere Themen aufzustoßen und echt weiterzugehen.
Auf Deutsch sagt man darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Frag mich nicht warum, aber so sagt man das hier. Ja. Ja.
Das gefällt mir.
Ja, genau, ist ganz nett, ne? Aber sagt aber vielleicht doch kurz zum Schluss was zu euren Challenges jetzt. Also das klingt ja so, als habt ihr alle schon mal gesehen, irgendwie, ihr habt, in 16 Jahren euch da richtig gut eingerichtet, aber gibt es noch Herausforderungen, wo du sagst, da müsst ihr aufpassen oder da wisst ihr noch nicht genau, wie Märkte funktionieren oder wie habt ihr euren Prozess noch nicht gefunden oder so?
Ja, total. Also wie gesagt, es ist halt viel kompetitiver, auch bei dem Deal-Winning-Side of Things. Also es ist alles ist einfach kompetitiver geworden und man muss einfach auf seinem A-Level-Game sein. Weil wir halt so viele Companies backen, weil wir so viele supporten, muss man auch sehen, welches Portfolio-Support kann man so skalieren und welches ist kann man nicht skalieren. Das ist definitiv immer ein Problem für uns, weil wir sind ja einfach nur zu sechs. Also wir haben ein 15-Personen-Operations-Team, wir sind zu sechs auf dem Investment-Team, aber wir haben halt 460 Portfolio-Companies und es gibt zum Beispiel jetzt natürlich, es gibt viele Companies, die momentan, Seed Raises sind nicht einfach für sie und da ist halt Portfolio-Support ein riesengroßes Verantwortung, aber es ist halt schwierig, das alles zu skalieren. Also das ist definitiv ein Problem, das wir immer sehen. Natürlich haben wir verschiedene Produkte, wir haben auch einen Talent Manager, einen Community Manager, also wir haben viele verschiedene Personen, die mit dieser Skalierung helfen. Aber ich denke, das ist halt das größte Problem mit unserem Modell, ist das einfach da, das zu erweitern.
Wer behält bei euch den Überblick? 460 Firmen, das klingt ja ganz schön. Also da steht man doch bestimmt mal auf irgendeinem Event vor jemandem und sagt, ey, ihr seid ja eigentlich mein Investor. Und man sagt, ich weiß es gar nicht. Ja? Passiert das?
Man muss halt eine gute Erinnerung haben. Natürlich passiert es. Das Gute ist, dass wir hatten nur einen Associate von dem Investment-Team, der weggegangen ist. Der hat jetzt ein Startup gegründet, die wir auch gebackt haben. Also Seedcamp, echt, es gibt nicht viele Attrition. Also es gibt viele Menschen, die einfach dort eine lange, lange Zeit waren. Also ich bin jetzt schon seit 3 Jahren hier, Felix schon seit 4, der ist der Principal von uns und alle Partner haben irgendwie in irgendwelcher Kapazität mit den Startups gearbeitet und auch investiert. Also das ist das Gute. Ich denke, das Modell würde nicht klappen, wenn alle 2 Jahre Associates gehen würden, alle 2 Jahre Partners gehen würden. Das würde überhaupt gar nicht klappen, weil, ja, wie gesagt, wir würden unser Portfolio gar nicht kennen.
Cool, Kate. Da freue ich mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, trotzdem noch, trotz dieser vielen Arbeit, die ihr im kleinen Team habt, hier vorbeizuschauen. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
Nee, denke ich nicht.
Hat mir großen Spaß gemacht. Du, dann ganz lieben Dank. Nochmal Glückwunsch zum Fonds und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, ja?
Super, vielen, vielen Dank, Jan.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war also Kate McGinn von Seedcamp. Sehr spannend, finde ich. Und vor allem Kate hat das wirklich super erklärt, muss ich sagen. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ein tolles Thema. Ich hatte Seedcamp so nicht auf dem Schirm. Werde mir das nochmal ein bisschen genauer angucken. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, auf jeden Fall weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, die zum Beispiel in der frühen Phase Kapital suchen. Dann gerne diese Folge weiterempfehlen oder Seedcamp direkt. Aber vielleicht kennt ihr auch jemanden, der oder die hier einfach mal reinhören sollten. Dann dafür schon mal vielen Dank, wenn ihr das weiterempfehlt. Und ansonsten noch ganz kurz der Hinweis auf unsere eigene Plattform. Ihr wisst ja, wir bauen hier mit Startup Insider ja wahrscheinlich das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene auf. Wir möchten Gründerinnen und Gründern, Startups, Business Angels, VCs ein Zuhause geben, ein Gesicht geben. Wir möchten für Transparenz sorgen in diesem ja doch sehr fragmentierten Markt und bauen das Ganze gerade mit sehr viel Leidenschaft. Könnt ihr euch anschauen unter www.startupinsider.de. Das gerne auch weiterempfehlen oder am besten gleich subscriben. Wir haben da auch tolle Newsletter, die auf euch warten. Also ist wirklich eine tolle Plattform. Ich bin selbst total euphorisch, aber vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die auch euphorisch sind für die Startup-Szene, die dafür brennen und vielleicht Lust haben, mit uns zu arbeiten, denn wir suchen nach wie vor händeringend, ja zum Beispiel Programmierer, Datenexperten, Content-Mitarbeiter. Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sales-Bereich, Praktikantinnen, Praktikanten, Werkstudentinnen, Werkstudenten und so weiter und so fort. Also wir suchen wirklich jede Menge an Leuten, die mit uns gemeinsam was aufbauen möchten, mit uns gemeinsam wachsen möchten, Spaß haben möchten an der vielleicht coolsten Mission, die deutsche Startup-Szene gerade zu bieten hat. Wir sitzen in Berlin nahe des wunderschönen Parks Humboldthain, also richtig schön zentral. Von daher, ja, gerne weiterempfehlen, gerne mal anschauen unter www.startupinsider.de. Da findet ihr im Bereich Arbeite mit uns alle offenen Stellen. Wir freuen uns auf jede Bewerbung und gehen gerne mit euch ins Gespräch. So, das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen, danke fürs Zuhören. Euch noch einen wunderschönen Tag und ja, vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.